Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Derby-Sieger. Haben wir auch lange nicht mehr sagen können, ne? Meine Fresse, war das schön in Oberhausen. Entschuldigung, dass ich direkt so vulgär in diese Folge einsteige. Kleiner Teaser an dieser Stelle, das wird wahrscheinlich nicht die einzige vulgäre Formulierung heute sein. Herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Tim natürlich mit dabei und Leute, die ein mögliches Video schauen, wir sind ja immer noch dabei, das auf einen Videolevel zu bekommen, werden unseren Gast höchstwahrscheinlich schon erkannt haben. Wir haben heute jemanden da, der beim MSV Duisburg schon verschiedenste Tätigkeiten gemacht hat, der Hardcore-MSV-Fan ist, bei dem wir schon ungefähr 200 Mal gesagt haben, ey, du musst endlich mal in den Podcast kommen. Und heute hat's geklappt, Robert Komossa, herzlich willkommen bei Streifendienst.
Hallo, schön, dass es endlich geklappt hat.
Wir wollten dich ja eigentlich mal als Vorstand einladen. Die Zeit ist vorbei. Du hast viel gemacht beim MSV. Du warst ja Fanbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, bist aktuell ja auch noch Veranstaltungsleiter, unter anderem.
Genau.
Aber wir reden gleich noch über deine vielen Funktionen. Jetzt hat's als Vorstand nicht geklappt.
Leider.
Dafür läuft es jetzt sportlich wieder besser. Wenn du hättest tauschen können, lieber in der sportlich beschissenen Situation hier sitzen oder jetzt?
Lieber jetzt. Ja, ne? Also lieber jetzt, super glücklich. Eine schönere Anmoderation hätte ich mir nicht vorstellen können, danke als sehr. mit einem Derby-Sieger hier zu starten. Hat uns, glaube ich, alle am Wochenende gefreut, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, da gehen wir gleich ja noch ein bisschen näher drauf ein.
Tim, wir können heute, und das haben wir so lange nicht mehr gemacht bei Streifendienst, wir kommen ja eigentlich zu unserem, Bread-and-Butter-Geschäft zurück heute, denn wir haben ja mal angefangen mit Analyse, Ausblick auf den nächsten Spieltag. Mhm. Es war beim MSV Duisburg so viel Beschissenes und so viel Geiles los in den vergangenen Monaten, dass wir eigentlich immer irgendwie noch so einen Nebenschauplatz hatten. Ne? Die Wahlkampfarenen sind es dann gewesen. Natürlich haben wir mit Christian Koke über das neue Trikot und Marketing geredet. Wir hatten letzte Woche diesen übergeilen Anchor Street Film und ja auch ein bisschen weniger Zeit. Heute haben wir Zeit und können wirklich einfach mal wieder über ein sehr gelungenes Derby in Oberhausen sprechen und über das, was uns da vielleicht ja am Freitag beim zweiten Heimspiel erwartet. So machen wir das, oder?
Ja, also ich finde, das tat der Qualität keinen Abbruch, dass wir ein bisschen weniger ins Sportliche eingegangen sind. Ich finde, es kümmern sich ja auch noch andere Kollegen auch ein bisschen mehr, auch ums Sportliche, ums Detailreichere. Ja. Und wir sind dann ja ein bisschen einen anderen Weg gegangen und ich fand es trotzdem total spannend.
Ich fand uns trotzdem geil
und dementsprechend war ich gar nicht so traurig, obwohl ich ja gerne mal so ein bisschen den Taktik-Nerd raushänge und da wahrscheinlich auch gegenüber anderen wahrscheinlich ganz doll abfalle, aber es ist eigentlich interessant, nur ich will ja auch so ein bisschen interessant bleiben und das Ding ist halt, mit Statistik und Taktik wird man ja schnell so ein bisschen, ja, ich sag mal, langweilig.
Aber wir haben uns schon drauf geeinigt, Tim, du und ich, dass wir mal so eine reine Taktik-Fuchs-Analyse-Folge eigentlich diese Saison machen
zumindest wollen. Eine mal wirklich, dann eine Folge dem Gesicht, dem Ganzen wirklich mal komplett widmen, was hat sich eigentlich geändert, ja. Und was kann man erkennen und wo kann es hingehen mit der Art, wie die hier spielen lässt, das finde ich schon mal sehr interessant, da würde ich mir auch gerne jemanden einladen, der da wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Ahnung hat als ich oder wir. Aber wir können heute auf jeden Fall dann mal so ein bisschen auf Oberhausen zurückschauen und gerne auch natürlich, ich bin ja auch schon sehr gespannt, nächsten Freitag kommt ja dann wieder ein komplett neuer Gast zu uns in die MSV-Arena und eine Mannschaft, mit der wir, glaube ich, überhaupt keinen Berührungspunkt haben mit Hochkeppel.
Also das wüsste ich nicht. Robert, grätsch gerne dazwischen. Vielleicht vorab, also wir haben ja hier zwei, das war ja so der Startpunkt von Streifendienst 1902, dass wir hier so zwei Welten haben. Ich, der super Emotionale, der Fußball natürlich versteht, ne, der auch eine Grundordnung erkennen kann, aber der lange nicht so tief in die Analyse geht wie Tim. Welches Lager zählst du dich? Wie guckst du Fußball? Bist du da die ganze Zeit am Zählen oder sagst du auch ballern?
Ja, aus der Rolle selber kriege ich immer relativ wenig vom Spiel mit, hat aber auch damit, also verändert jetzt nichts daran, wie ich das Spiel vorher beobachtet habe, auch eher aus der emotionalen Richtung. Ich jubel jetzt immer noch bei den Toren mit, aber aus Sicht Veranstaltungsleiter oder jetzt am Wochenende in Oberhausen habe ich Christian Dorscheid als Sicherheitsbeauftragter vertreten, da bist du halt im Innenraum unterwegs, immer da ein bisschen, wo es brennt und schaust vielleicht 10 bis 15 Minuten vom Spiel und bist dann mehr oder schaust mehr rechts und links, was dann da so passiert. Aber die Rolle selber wäre eher die emotionale.
Der emotionale Typ. Das sind ja auch, ist auch interessant, dass du hier bist, weil wir können Oberhausen aus zwei Perspektiven sehen, Tim. Wir saßen oben auf der Pressetribüne. Mhm. Wir wollen natürlich über das Spiel reden. Es gab natürlich auch einen Vorfall in der Kurve, den wir abdecken müssen. Da war auf einmal kein Wasser mehr für MSV-Fans. Da müssen wir drüber reden. Ich habe eine Duisburger Originalgeschichte, die ich unbedingt noch unterbringen möchte heute. Und uns ist aufgefallen, dass ab einem bestimmten Spielstand irgendwie das Pissoir in Oberhausen zurückgepinkelt hat. Das müssen wir auch unbedingt noch besprechen in dieser Folge.
Es hat von Anfang an Spaß gemacht. Also von vorne bis Ende. Also es war ein Traum, jedes Mal auf die Toilette zu gehen.
Damit haben wir das ja schon abgearbeitet.
Da gehen wir noch auf jeden Fall noch ins Detail.
Okay,
das will doch jeder hören.
Dann wird die Folge halt explicit, ist in Ordnung. Also zwei Perspektiven. Wir oben auf der Pressetribüne, du im Innenraum hauptsächlich, bist natürlich auch mal auf der Haupttribüne rumgetigert, hast mal Hallo gesagt. Also wir haben uns ja im Rahmen des Spiels auch gesehen. Wir haben das ja schon im Radio geschildert und bei Zebra FM und auch auf den Socials von Radio Duisburg, was das für ein Gefühl war, die ganzen Fahrradfans da ankommen zu sehen, diese Wucht der Hafenkurve zu sehen, Kanalkurve heißt sie, Wumpe. Wie war das denn für dich?
Es war ein rundum gelungener Tag, ne? Also von der Anreise bei bestem Wetter, du kommst hin, wir sind ja immer schon relativ früh da, 3-4 Stunden vor Anpfiff und normalerweise sind wir eigentlich die Ersten, die am Gästeblock da sind, das war da nicht der Fall. Du hast halt schon auf dem Hinweg Leute auf dem Rad gesehen, ja. im Trikot und das macht einem Freude, ne? Wir alle MSV-Fans, wir haben die letzten Jahre mitgemacht, wir haben alle gelitten in der Zeit, ne? Da war glaube ich auch viel Demut jetzt dabei und das hat jeder aufgesogen. Die Leute, die zu Fuß vom Hagenshof hingelaufen sind, die sich dort getroffen haben, die Fahrradfahrer aus dem Duisburger Süden, die dann einem ganz stolz erzählt haben, wie sie hier angereist sind. Und da war wirklich halt wieder, Christian Deutschland und ich, wir sagen immer, der Zirkus verreist wieder, wenn dann mit Sack und Pack in eine andere Stadt gezogen wird, die so halb gefühlt eingenommen wird und durchweg positives Feeling gehabt von der entspannten Einlassphase dort, viele Gespräche wieder geführt und wirklich merkt, dass die Leute wieder froh sind, den MSV so zu sehen, wie er sich gerade gibt. Und auch das zurückgespiegelt zu bekommen. Also alleine jetzt so die Mannschaft selber, wenn du siehst, wie die auf dem Platz laufen und jedes positive Signal so aufsaugen, das macht einfach Spaß, ne?
Und du hast auch das Gefühl, Tim, ich glaube, dir geht's ähnlich, wir hatten da ja schon beim Ansatz drüber geredet, die Fans haben Regionalliga angenommen. Also da ist jetzt keiner, der nach dem Spiel, wir haben ja so eine Fanumfrage nach dem Spiel gemacht und da ist keiner, der gesagt hat, geil gewonnen, aber ist ja jetzt nur Oberhausen, ist ja nur ein Regionalligist gewesen. Nee, es war eher so, Hauptsache Derby-Sieger, wir haben die weggehauen, guck mal, wir sind wieder in der Spur. Also ich habe auch das Gefühl, unter den ganzen Fanmassen, die jetzt mobilisiert worden sind, hast du niemanden, der so richtig sagt, ja, aber Leute, wir sind ja jetzt nur in der Regionalliga. Nee, man steht einfach mit allem, was man hat und mit ganzem Herzen dahinter. Ne?
Also ich auf der einen Seite ja auch einfach das Oberhausen gegen Wuppertal 5-0 gewonnen hat.
Eben.
Das heißt, da musstest du ja auch erstmal mit dieser beschriebenen Demut in das Spiel reingehen. Absolut. Das wurde angenommen. Und du liest ja jetzt auch, wenn du im Portal unterwegs bist und da schreibt mal jemand 5-0 gegen Hohkeppel, 16.000 im Stadion, dann wird er direkt von den anderen Usern aber mal ganz geerdet.
Komm mal runter.
Ja. Genau. Du hast zwei Ex-Spieler, die da mitlaufen. Das heißt, die grundsätzliche MSV-Regel besteht ja, dass die wahrscheinlich dann zwei Tore schießen werden, also müssen wir schon selber drei schießen. Ja. Also diese Demut hast du überall da, die Liga wurde angenommen und dem MSV-Fan, dem ist ja bewusst, in welcher Situation wir uns befinden, warum wir uns vielleicht auch in dieser Situation befinden und halt einfach, dass der MSV-Fan weiß, wann er gebraucht wird und die sind jetzt halt zu 100% alle wieder dabei. Ne?
Und zu Tausenden.
Ich fand das ganz aufregend, als wir uns ins Auto gesetzt haben hier am Sender und dann losgefahren sind Richtung Oberhausen. Du hattest super viele Leute auf dem Fahrrad in Blau-Weiß. Ne? Also das war so geil, diese Aufbruchstimmung, wie du sie gerade beschrieben hast, so dass der Zirkus aufbricht, ne? Im Prinzip. Das hatte man wirklich die ganze Zeit über gesehen, wie die Massen wirklich eher weniger, zumindest nahe mit dem Auto gekommen sind, sondern eher mit dem Fahrrad. So viele Fahrräder habe ich selten vor einem Stadion an dem Tag gesehen. Ja. Und das war für mich irgendwie auch so ein Zeichen. Ja, die Regionalliga wurde angenommen, aber ich finde auch, dass wir jetzt im Moment natürlich auf dieser Welle mitschwimmen. Und ich glaube einfach fest daran, dass wir diese schönen Momente jetzt im Sommer, dass wir das auch ein bisschen konservieren müssen, weil die Regionalliga rein von ihrer Natur Plätze, die im Winter zufrieren. Wir haben noch keine Verletzten. Es ist noch alles wirklich so in dieser Phase, wo man sagt, okay, es findet sich, es ist ein super Fundament gelegt. Auch die Taktik von hier scheint aufzugehen und das, was er sich überlegt, scheint zu funktionieren. Aber trotzdem hoffe ich einfach, dass dieses, was jetzt so vorherrscht, dieses Regionalliga ist angenommen, dass das auch noch vorherrscht, wenn man mal nur unentschieden jetzt gegen Hohkeppel spielen würde, was ich nicht glaube tatsächlich. Ne? Ich bin im Moment sehr optimistisch. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Dass es halt, dass im unteren Bewusstsein dann doch irgendwann dieses wieder rauskommt, dieses, aber Leute, eigentlich ist es doch nur Regionalliga. Ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? Im Moment ist 30 Grad und Sonnenschein und jede Auswärtsfahrt ist geil. Wir sind noch voll in dieser Euphorie. Und ja, es hätte anders laufen können. Ja, du hättest 1-1 gegen Gütersloh spielen können. Die haben gut dagegen gehalten, zumindest eine Zeit. Ne? Türkspor war anderthalb Klassen, okay, das mal ausgeklammert. Ne? Aber auch klar, gegen Oberhausen hätte man ein ganz anderes Spiel haben können. Ja. Ne? Also klar hätte man einen beschisseneren, Entschuldigung, Start haben können, aber ja, auf der, ja, wir haben ja einen Disclaimer. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich, möchte ich trotzdem vorsichtig sein zu sagen, wir müssen das einfach konservieren. Ich möchte es nicht unbedingt so ins Unendliche tragen, weil ich einfach glaube, dass das, wie du auch schon sagtest, dieses, ja, alle fangen jetzt an, teilweise so ein bisschen auch Luftschlösser zu bauen, dass man da im Portal und überall so ein bisschen Wasser in den Wein gießt und sagt, so humble bleiben, guckt an, wie andere Mannschaften, was anderen Mannschaften passiert ist. Das habe ich nämlich teilweise getan. Die Aachener, die haben am Anfang letzte Saison erst gestrauchelt und da hättet ihr euch mal in die, also da, ich kenne jemanden, der Aachen-Fan ist und die Stimmung da war Anfang der Saison katastrophal. Mhm. Die haben dafür dann aber einen Sprint am Ende hingelegt. Ja. Das heißt, ja, jede Saison, guckt euch Mannschaften an, kaum eine Mannschaft, vielleicht die Bayern oder sowas, die legen mal eine Saison hin, wo alles glatt läuft, ja, aber auch auf Plätzen, die beheizt werden.
Ja, ja, du sprichst schon die Variablen an.
Und dementsprechend möchte ich einfach jetzt sagen, 9 Punkte mitgenommen, aber es werden auch Spiele kommen, wo man 1-1 in XY spielt und dann sagt, wow, ey, ich möchte ganz, ganz, ganz dringend aus dieser Liga wieder raus. Und dann hat man vielleicht auch ein Spiel, wo Sport total mal wieder gar nichts zeigt oder sowas. Ne?
Da übrigens, ich meine, wir waren vor Ort, für uns war das jetzt nicht so das Thema, aber Sport total hat ja offensichtlich auch ein bisschen gelernt. Die haben sich auf dieser KI-Kamera für Oberhausen dann wieder verabschiedet und hatten tatsächlich menschliche Kameramänner.
Ich bekam tatsächlich mit, die Leute, die in der Kneipe geguckt haben, sagten, hey, das war ja diesmal ein bisschen besser.
Mit Kamera und so auch, oder?
Ja, ja, also da hat man zumindest jetzt für das Derby gelernt, ob es jetzt bei Paderborn 2 irgendwie auch jemanden gibt, der da die Kamera hält. Wir werden es sehen.
Wird sich zeigen. Wir haben es gerade schon mal angerissen, Robert, du hast gesagt, Wuppertal, ja, also wirklich katastrophal, wobei man ja auch sagen kann, auch der Wuppertaler SV könnte noch mal durchstarten. Ne? Also
da hätte ich einen eigenen Take zu, wahrscheinlich
können
nicht.
Wir, können ja, wir gleich drüber reden, weil wir haben ja auch schon so ein bisschen über die Stimmung im Verein geredet. Und aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du kommst natürlich von Türkspor, bist total euphorisiert und siehst, was die Oberhausener, da kriege ich nicht raus. Ne? Ich sag den ganzen Tag schon Essen statt Oberhausen, aber gut. Siehst, was die Oberhausener mit Wuppertal gemacht haben. Wie seht ihr das jetzt? War das das Gradmesserspiel gegen Oberhausen? Weil es war ja schon nochmal fußballerisch eine ganze Ecke anspruchsvoller als das, was Türkspor angeboten hat. Einfachstes Beispiel, wenn du gegen Türkspor, wenn die mitgespielt haben, einen Ball erobert hast, hast du einen Steckpass gespielt und es gab keine Abwehr mehr, du warst durch und hast dein Tor gemacht. Mhm. Gegen Oberhausen war das dann doch schon ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Ne?
Das war ja auch zu erwarten, wie gesagt. Aber Robert, was ist dein Take?
Ich habe Oberhausen von Anfang an oben mitgesehen. Du hast mit Stoppel jemanden halt vorne drin, der die Qualität schon mehr als nachgewiesen hat für die Liga, der natürlich auch nochmal zeigen wollte, dass die Entscheidung vom MSV vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren halt vielleicht nicht die richtige war. Da ist eine ganz andere Qualität da. Oberhausen selber, glaube ich, vom Kader her sehr, sehr ausgewogen. Alles aus meiner Rolle als nur Fußballfan natürlich. War für mich aber schon eine Mannschaft, die ich von Anfang an oben in einer Top 5 gesehen habe. Und wie gesagt, Wuppertal konnte ich nicht einschätzen vorher. Auch viele Abgänge, viel mal gehört rechts, links, relativ viel Unruhe im Verein. Da war für mich der Sieg von Oberhausen in Wuppertal allerdings auch schon wieder so ein Ausrufezeichen, den ich als deutlich stärker gewertet habe als unser 5-0 gegen Dortmund. Und daher habe ich mich einfach nur gefreut, dass wir mal so souverän das Spiel runtergespielt haben. Also, dass du nicht in der 85. Minute das 2-1 kassierst, dann wieder zittern. Diese 7 Minuten zittern, Marion vielleicht doch nochmal zurückpfeifen, dass sie gar nicht mehr abkühlen muss, weil der sportliche Bereich dann schon wieder dafür gesorgt hat, sondern wirklich keine Panik, 2-0 runterspielen, sich mit den ganzen Nebenschauplätzen befassen, gucken, ja, was Marion für einen Spaß hatte, was die Leute für einen Spaß hatten rechts, links und das wirklich als gelungenen Spieltag da abrunden.
Ja. Mhm. Dafür für Marion übrigens auch viel Props natürlich in den sozialen Medien.
Zu Recht.
Sehen ja nicht nur die Leute, die abgekühlt werden aktiv, sondern auch die anderen Fans auf der Haupttribüne. Wir haben es natürlich auch gesehen und gesagt, guck mal,
ey. Ja, Wahnsinn. War eine tolle Aktion.
Ja, sollen wir jetzt erst über das Spiel reden oder wenn wir gerade schon bei Thema Wasser sind?
Wir hatten es aber ja jetzt gerade angeschnitten. Ja, lass uns das Sportliche doch eben einmal als kompakten
sehr gerne.
Teil abschließen. Ich finde, das, was wir jetzt gegen Oberhausen gesehen haben, das war was ganz anderes, als wir gegen Türkspor gespielt haben, und auch ganz anders, als wir gegen Gütersloh gespielt haben nochmal. Also wir haben uns ja auch diesmal tatsächlich auch ein bisschen verändert. Wir hatten diesmal ja Montag auf rechts und Leon Müller dementsprechend halt schon so ein bisschen kompakter, defensiver. Das zeigt halt auch, dass Hirsch sich schon immer wieder Gedanken macht, wie spielt mein Gegner. Das macht er aber halt nicht nur gegen eine Mannschaft, wo man sagen könnte, wie Oberhausen, wo man sagen könnte, das könnte jetzt der erste Stolperstein sein, sondern das hat er auch gegen Gütersloh und das hat er ja auch gegen Türkspor so gemacht. Jeweils sich immer den Gegner angeguckt. Natürlich sieht man da jetzt keine großen Veränderungen, aber an taktische Art und Weise. Wie haben wir denn jetzt gegen Oberhausen gespielt? Das haben wir doch, sind wir doch ganz anders angegangen als jetzt Türkspor. Ne? Ja. Wir sind deutlich defensiver gewesen, haben uns deutlich mehr angeguckt, wie läuft Oberhausen an und sind dann und haben uns dann erstmal die Lücken angeguckt. Wir spielen einen sehr konzentrierten, wir spielen einen sehr geduldigen Fußball. Das hat Hirsch denn auch, ne? Also stell mal vor, wir wären jetzt so wieder gelaufen wie gegen Türkspor. Es ist anders gelaufen, wie gesagt, aber Türkspor macht halt auch andere Fehler als Oberhausen die macht, hattet ihr ja auch schon gesagt. Trotzdem fand ich das sehr cool, dass wir, obwohl wahrscheinlich schon in den Köpfen ist, dass wir der Favorit sind. Das, auch wenn du das versuchst auszublenden. Ich war nie Fußballprofi, aber wenn du das von allen Seiten doch mitbekommst und auch merkst, wie die Stimmung im Verein ist, 6000 Leute kommen mit, du kriegst die Größe des Vereins mit. Da dann als Spieler nicht einen Highflyer zu kriegen, gerade wenn du das Profi-Business vielleicht oder das Halbprofi-Business, ne, nicht ganz gewohnt bist. Hm. Keinen Highflyer zu kriegen, ist ja schon eine Sache, die du als Trainer erstmal hinbekommen musst, dass die Spieler ein deutlich defensiveres Konzept auch mitfahren und nicht dieses, ey, wir sind hier der absolute Favorit. Ne, wir spielen quasi so, als würden wir gar nicht um unsere eigene Stärke wissen, im Prinzip. Ja, ja, ne?
Also das kontrollierte Emotion hat Dietmar Hirsch.
Kontrollierte Emotion und totale Fokus auch auf die Defensive. Ja. Das sieht man bei Hirsch wirklich. Ne? Also dass wirklich sich das Konzept so ein bisschen angepasst wurde und nicht gesagt wurde, never change a winning team, gegen Türkspor hat es auch funktioniert. Nein, 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 da wird ein bisschen umgebaut. Ich finde, Hirsch zeigt da eine gewisse Neudeutsch Humbleness. Also der ist sehr, bescheiden und finde, das steht dem MSV ganz gut. Das Konstrukt jetzt funktioniert wunderbar. Man sieht auch eine mannschaftliche Geschlossenheit. Ich finde, oder ist das für euch einfach nur so ein, wenn die Mannschaft so zusammen tanzt und feiert, nein, macht das hier, es ist doch schon so, ist doch nicht nur irgendwie nur was Abgedroschenes. Das sieht man doch schon, dass da was zusammenwächst,
also
oder?
Also ich krieg sofort Gänsehaut, weil ich nur dran denke, wie sehr man sieht, dass das authentisch ist.
Okay, ja? Also das geht ihr mit. So, also. Und deswegen, aber da muss man trotzdem sagen, das liegt, wie gesagt, auch schon an dieser angesprochenen Welle, die mit allem mitkommt. Neuer Trikotausrüster, Turnaround, und Zeitenwende, neue Leute, das kommt alles mit und dann noch 9 Punkte, aber wie gesagt, wie stabil ist dieses Konstrukt, wenn 1-2 wichtige Leute vielleicht mal ausfallen und die Mannschaft wirklich mal unter Druck steht, denn da erst da kommt die Mannschaft auf die Feuerprobe.
Aber du kannst jetzt schon mal festhalten, es gibt, wie du es nennst, keinen Highflyer, die sind auch nicht über alle Maßen eingeschüchtert. Also auch das kann es ja geben. Du kommst ins Wedau-Stadion raus, stehst in der Arena, 18.000 sind da auf den Rängen. Ja, dann kann dir auch mal die Klappe zugehen.
Eben.
Ne? Und beides passiert nicht. Ich sehe da eine große Coolness. Und vor allen Dingen sehe ich den Willen, auch im Spiel, und ich als Fan finde das halt wichtig, mit den Anhängern zu kommunizieren. Ne? Also wenn wir uns hier dieses Privatduell zwischen Choskun und Donkor mal angucken, Robert und ich haben da gerade schon im Vorgespräch drüber geredet, dann gewinnt der da einen Zweikampf. Nichts Besonderes im Fußball. Aber der gewonnene Zweikampf sorgt dafür, dass Choskun nochmal zur Kurve rennt und sagt, hier Jungs, ich bin da, liebe Zebras, geht da nochmal hin.
Hebt nochmal so ein bisschen die Stimmung.
Das sieht man im Fußball häufiger, aber die Intensität, mit der die Jungs, die dort jetzt auf dem Platz stehen, das machen, das ist schon mal eine andere. Also die suchen so sehr die Nähe zu den Fans und feuern sich selbst damit nochmal an, befeuern sich. Und das ist schon, muss ich sagen, das ist geil.
Kann also man die Aktion, wie sie jetzt stattfindet, das hat man in meiner Zeit jetzt, wo ich in irgendeinem Amt beim MSV hatte, in der Form noch gar nicht.
Genau.
Also diese Galligkeit der Spieler, die das halt wirklich jeden Moment wirklich aufsaugen, sei es beim Warmlaufen, wo die sich auf dem Weg aufs Feld fast über den Haufen rennen, weil jeder nah an der Kurve dran sein will, um nochmal einen Klatscher abzubekommen, nochmal Blickkontakt mit den Fans suchen und du richtig weißt, die haben Bock hier zu spielen. Ja. Und das tut natürlich auch dem MSV-Fan dann wieder gut, wenn er sieht, die Mannschaft, die hat Bock auf meinen Verein, die hat Bock hier in unserem Stadion zu spielen, für die ist das was Besonderes hier zu spielen. Die hatten nicht schon 10 andere Stationen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, im Profifußball, sondern das ist für die immer ein Highlight. Muss man natürlich aufpassen, wie du gerade gesagt hast, Tim, dass das Ganze sich nicht, wenn es mal irgendwann ein bisschen schlechter läuft, nicht umdreht. Aber auch da glaube ich, dass der MSV-Fan einfach das Gespür dafür hat. Also nimmst du den Kampf an, ist alles gut in Duisburg. Na, du kannst am Ende auch mal dein Spiel verlieren oder mal ein blödes Unentschieden machen. Wenn am Ende gegrätscht, gebissen wird, da 3-4 gelbe Karten nochmal verteilt worden sind, dein Trikot nicht mehr blau-weiß ist, sondern blau-weiß-grün-braun ist, ne? Das reicht. Und wenn wir das weiterhin so hinbekommen, dann wird das eine super Saison. Ne?
Und schaut auch auf die letzten Jahre. Es hat immer wieder Kredit gegeben. Ne? Also ich glaube, andere Vereine, da wäre das Stadion leer gewesen. Mhm. Ne? Klar ist es bei uns auch leerer gewesen zwischenzeitlich. Da müssen wir das müssen wir nicht verstecken, wenn wir darüber reden. Aber auch in den letzten solchen Jahren sind die Leute ja immer wieder da gewesen. Haben immer wieder gesagt, komm, wir sind da, jetzt seid ihr da unten auch da. Ich glaube, selbst wenn es in dieser Saison mal irgendein Tal geben sollte, das wird aufgefangen werden.
Die Fans sind da. Du hast die Jungs damals vom der Hub-Aktion auf dem Parkplatz, die immer wieder in der größten Not nochmal eine Aktion raushauen, um dann nochmal den Schulterschluss zu wagen. Ja. Du hast die aktive Fanszene, die ihre Geschichten vorantreiben. Und das dann wieder in Gänze, bin ich wirklich optimistisch, dass es eine schöne Saison wird für uns.
Ja. Mhm. Hast du noch ein bisschen Zucker aus Oberhausen? Was sind die Spielszenen, die dir am ehesten hängen geblieben sind, wo wir nochmal drüber reden können? Die Tore waren ja beide.
Also ich finde das Leon Müller-Tor, der Freistoß, da müssen wir natürlich drüber reden. Also das 1-0 fällt durch einen Abstauber, Susek. Ja. Ne, aber da auch schon nochmal ganz interessant, wie wir immer wieder Oberhausen auch den Ball gegeben haben. Wie wir auch immer wieder kontrolliert den Ball abgegeben haben. Finde ich für eine Mannschaft, die, wie gesagt, dieser Take, dass das nicht in den Köpfen ist oder dass man das nicht sieht am einem überheblichen Spielstil, dass man sagt, ne, den Ball brauchen wir jetzt gerade sowieso nicht so dringend. Ne? Das finde ich unglaublich, dass Hirsch das mit dieser Mannschaft, die ja auch Bock hat, ne, dass er das schafft, die so zu kontrollieren. Und dementsprechend das 1-0 einfach irgendwie folgerichtig, weil wir schon irgendwie reifer waren und uns den Gegner dann irgendwie zurechtgelegt haben und das auch von der Aufstellung her geklappt hat. Ja. Das 2-0, also zwischendurch hat Oberhausen ja tatsächlich viel in die Waagschale geworfen, ist auch in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser aus der Kabine gekommen. Aber ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Stoppelkampf dann vor dem Strafraum schon abschließt und dann so abwinkt und abdreht und wütend ist, dann weißt du, der Junge ist frustriert. Und wenn der frustriert ist und keine wirklichen Ideen mehr hat, dann ist auch der Rest der Mannschaft häufig wahrscheinlich genauso ahnungslos.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, und das finde ich, das ist auch wieder nicht hoch genug anzurechnen, dass Hirsch da wirklich eine tolle Defensivarbeit und ein tolles Konstrukt aufgebaut hat, um den Gegner zu kontrollieren. Deswegen mache ich mir gegen Hohkeppel auch keine Sorgen, dass wir da blauäugig rangehen.
Ja.
Und da möchte ich auch gleich nochmal ganz kurz nur drauf kommen. Ist ja so ein bisschen eine Blackbox, ne? Fast so wie Türkspor, da kennt man kaum jemanden. Aber
sollen wir hinten raus nicht gegen Hohkeppel reden und jetzt noch ein bisschen Oberhausen?
Wir können auf jeden Fall, ich dachte im sportlich kompakten Block.
Wir halten das aber fest als Mystery-Teaser.
Und okay,
wir haben ja noch so ein paar Baustellen in Oberhausen, die wir abarbeiten müssen.
Okay, kleiner Cliffhanger also. Okay.
Genau, Cliffhanger an dieser Stelle, kontrolliertes Chaos bei Streifendienst 1902.
Man kennt es.
Es hört nicht auf. Also spielerisch ja. Und man muss nochmal dazu sagen, diese abwartende Art und Weise, den Ball auch mal herzugeben, passt ja auch einfach ultra geil zu unserem Spielziel. Das funktioniert noch nicht immer zu 100%, ne? Aber wenn du so spielst und den Gegner auch mal 20 Meter über die Mittellinie kommen lässt und dann richtig zugreifen kannst und dann Umschaltsituationen zu Ende spielst, ey, dann wird's noch einige Male klingeln die Saison, das sag ich euch. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Also richtig geiler Ansatz, diese kontrollierte Defensive schmeckt mir auch richtig gut. Natürlich geht die Rutsche dann 2-3 Mal das Herz in die Hose, wenn dann da der Donkor einmal durchgeht und sich irgendwie im Rücken
anschreit. Muss man dazu sagen, das war der rechte Flügel der Oberhausener, der im Gegenzug hat Choskun auf links gegen den gespielt. Ne, das muss man mal dazu sagen.
Ihr werdet es mitbekommen haben, überragende Zweikämpfe. Klar hast du so Situationen, dass er dann mal startet. Und sowas kannst du ja dann auch nicht verteidigen, wenn der Steckpass ankommt oder nur schwer. Aber grundsätzlich ist, wie du gerade schon gesagt hast, Robert, man hatte nicht das Gefühl, oh, hier fällt gleich noch das 1-2 kurz vor Ende und dann wird das noch, dann schenken wir das noch mehr oder weniger her und gehen dann nur mit einem Punkt raus. Das will schon was heißen nach den letzten Jahren. Man ist ja auch verunsichert als Fan.
Na, natürlich. Ja. Also in den letzten Jahren hatte man auch nicht wirklich das Gefühl, dass da die Mannschaft nicht zusammengewachsen war, ne, ja, dass man einfach nur gehofft hat, reißt euch einfach alle zusammen, ne, guckt, dass ihr irgendwie alle schadlos rausgeht, ja, ne, und nicht nur für euch selbst, sondern die ganze Mannschaft. Das war so mein einziger Ansatz, ne, aber dass ich da geglaubt habe, dass eine Mannschaft, die jetzt zum Schluss da auseinandergefallen ist, ne, dass die untereinander in einer Einheit waren, ich glaub's nicht. Und das ist jetzt das ist doch mit das Schönste daran, dass man das jetzt wieder hat. Ne?
Ja, ja. Achtung, jetzt kommt die Überleitung des Tages. Noch vor kurzem waren die Fans verängstigt. In Oberhausen waren sie aber hauptsächlich durstig.
Ja. Ich muss sagen, wir waren ja auf der Haupttribüne.
Robert kann mehr erzählen.
Robert kann da deutlich mehr erzählen. Ich glaube, wir haben nicht so sehr gelitten. Du hast auch mal, ich habe ja kommentiert das Spiel, und du hast dann irgendwann mal kurz vor dem Spiel gesagt oder kurz vor Anpfiff gesagt, ich hol mal noch mal Getränke. Ja, dann warst du irgendwie eine halbe Stunde weg.
Ja, bevor wir zu der Wasserproblematik kommen, kann ich meine Duisburger Originalgeschichte des Tages erzählen. Ich glaube ja dran, dass man immer mal wieder Punkte sammeln muss, um ein echtes Duisburger Original zu werden. Und am Ende seines Lebens sitzt man dann im Landschaftspark Nord, blickt auf die Schornsteine hoch, auf den alten Hof und sagt, ja, ich bin die Stadt, so nach dem Motto. Und das hat so, ey Leute, wirklich, ihr werdet, einige Streifendiensthörer waren ja wirklich aktiv in der Szene mit dabei. Wir standen da und standen da und standen da. Und ich habe schon immer wieder auf die Uhr geschielt. Ich dachte, ich kann jetzt nicht den Anpfiff verpassen. Tim sitzt da oben und denkt sich, was ist mit dem Jungen los? Dann haben die haben es wirklich nicht hingekriegt. Entweder war das Fass leer oder gerade erst angestanden, die haben das mit dem Schaum nicht hinbekommen. Keine Ahnung, was genau da handwerklich das Problem war. Auf jeden Fall hat es ewig gedauert. Und ihr kennt ja dann diese MSV-Meute-Mentalität, dann die ersten natürlich angefangen rumzupöbeln und so.
Ich glaube, das hat der MSV ausnahmsweise mal nicht exklusiv. Also
Fußball-Meute-Dynamik, nennen wir es so. Und die wurden natürlich immer angepisster und angepisster. Und dann haben wir uns da endlich durchgekämpft. Und ich habe dann noch für jemanden, der hinter mir stand, Bier mitbestellt. Dann gebe ich die Kohle ab. Und dann fällt 1 Euro in eines der Biere. Und ich sehe so, alle Theke so, scheiße, ey, die sind alle halb leer. Ich kann doch jetzt nicht gehen, greif wirklich mit meiner Hand in das Bier rein, fisch den Euro da raus, sag hier, bitte schön, kipp hier bitte nochmal nach, was rausgegangen ist. Ich hab das Bier mitgenommen und es getrunken. Es hat nicht geschmeckt und mich nicht krank gemacht. Also,
obwohl du ein bisschen Angst hattest, an einer Qual von einer Nickelvergiftung zu sterben.
Ja, kurzzeitig. Ich musste dich mal kurz beruhigen. Na, auf jeden Fall, das mein Duisburger Originalmoment des Spieltages. Das ziemlich witzig, was in der Kurve abging, eher nicht so, weil da wirklich Leute komplett dehydriert waren.
Ja, die Kurve war ja durchgehend in der prallen Sonne. Also ihr saßt ja auf der Haupttribüne, da war Dach drüber, die Sonne ist einmal drumherum gewandert. Also
wir hatten kein Problem.
Noch relativ komfortabel, auch wenn es warm war.
Ja.
Die Kurve selber, die Leute, die standen ja 3,5-4 Stunden da teilweise mit Anreise, vielleicht sogar noch länger in der prallen Sonne. Und du hattest drin, soweit ich das gesehen habe, 2 Verkaufsstände plus nochmal einmal ganz am Ende, wo es dann nur noch einen Bierverkauf gab, wo aus dem Pufferblock heraus dann das Bier gezapft wurde. Und das war halt einfach zu wenig. Und wir haben vor dem Spiel, vor Anpfiff, gibt's immer das Kurvengespräch. Da wird einmal so grundsätzliche Themen der Anreise besprochen. Da war auch noch alles relativ entspannt. Und dann gibt's doch mal bei so Hochrisikospielen, gibt's dann immer noch mal ein Halbzeitgespräch. Und da haben wir dann halt angesprochen, dass die Leute halt zu wenig mit Getränken versorgt werden. Und dass wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen müssen. Und da haben wir dann gesagt, was ist denn mit dem Wasserschlauch? Und dann haben die gesagt, ja, klärt das mal ab, nicht, dass das als Provokation gewertet wird. Dann haben wir gesagt, ja, wir kümmern uns selber dann darum, dass da mit dem Wasserschlauch dann rumgespritzt wird. Und da hat das dann auch geklappt. War natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Tropfen auf den heißen Stein für die Leute da in der Kurve. Aber die Versorgung selber, das war schon für mich echt grenzwertig, wenn du die Temperaturen in der prallen Sonne über 30 Grad, die Zeit, die Leute da standen. Und der gemeine Fußballfan, der trinkt ja dann auch eher seltener Wasser, sondern gönnt sich dann das ein oder andere Kaltgetränk.
Hopfenkaltschale.
Genau. Ja, und das im Zusammenspiel war dann halt Gift. Ne? Und das fing dann vor der Halbzeit an. Da sind wir von der aktiven Fanszene, wo wir uns davor so ein bisschen positioniert haben, angesprochen worden, dass sie jetzt hier mal sich was überlegen müssen, weil auch bei denen die Leute, die auch teilweise ja im Schatten schon gestanden haben, gesagt haben, das ist hier zu eng, zu warm und zu wenig Getränkeversorgung. Und so kam dann die ganze Geschichte mit dem Wasserschlauch dann zustande.
Ja, man muss eine Sache festhalten an dieser Stelle. Es ist die Aufgabe des Gastgebervereins, dafür zu sorgen, dass es an so einem Sommertag genug Wasser gibt. Jetzt muss man sagen, wir haben da jetzt am Wochenende jetzt auch nicht wirklich geglänzt im Wedau-Stadion in der Arena. Bei Rheinfeier ist nämlich dem Caterer auch das Wasser ausgegangen. Auch da natürlich zu verurteilen. Aber gerade wenn du jetzt da in der prallen Sonne stehst als Gastfan, als Gästefan, dann ey, du musst da Wasser trinken. Und dann ist halt das passiert, was passieren musste.
Genau.
Dann sind da die Leute umgefallen.
Und teilweise sogar relativ heftig. Also die Szene, die wahrscheinlich die meisten Leute mitbekommen haben, war ja dann quasi am anderen Ende der Fankurve von uns, dass da jemand kollabiert ist, zusammengebrochen ist, eine relativ heftige Platzwunde am Kopf hatte, was halt sehr, sehr dramatisch schon aussah für die Leute. Und dann, wenn die Gemüter erhitzt sind, plus die Temperaturen außen, kocht das Ganze dann natürlich nochmal hoch. Und da kam dann ja dann eine Thermik auf, die wir so erstmal nicht einordnen konnten aus dem Innenraum und wo wir dann auch als MSV relativ schnell reagiert haben in Form von unserem Physio, der dann da mit hingelaufen ist, ja, weil die Ersatzspieler wieder darauf aufmerksam gemacht haben, an der Ersatzbank, dass hier medizinisches Personal benötigt wird, ja, hat sich dann am Ende alles so ein bisschen entspannter dargestellt, als es jetzt nach außen gewirkt hatte.
Ja. Eine Szene, die vielen MSV-Fans in der Kurve, wie aber auch auf der Haupttribüne im Gedächtnis geblieben sein wird, ist die Szene, dass dann ein Sunny herbeigeholt wurde von einem Fan. Der Sunny weigerte sich dann so ein bisschen zu laufen.
Ich nenne ihn liebevoll Schlurfi.
Ja, Schlurfi sicherlich. Man muss das Ganze aber auch mal mit so ein bisschen Abstand und ein bisschen mehr durch die Hose geatmet, aber nochmal sehen. Also ja, ich habe mir sagen lassen, Sunnis dürfen nicht rennen. Und Robert, du hast auch da sicherlich ein bisschen mehr Hintergrundeindrücke gekriegt.
Man muss auch sagen, der Mann war ja eigentlich für die Haupttribüne zugeteilt. Eigentlich sollen die ja auch in ihren Bereichen bleiben, ne? Also das sei einordnend zu sagen, aber den Eindruck, den er dann natürlich gemacht hat, war...
Es ist mir im Prinzip egal, was da gerade passiert. Genau. Ne? Robert, wie hast du das gesehen und was sind deine Hintergründe?
Also es war kein Fan, der ihn da durch den Innenraum gezogen hat, sondern das war Ruri, unser Fanbeauftragter.
Alles klar. Mhm.
Wir haben halt auch von der Aktion mitbekommen, weil aus den Blöcken dann entsprechend Sanitäter-Rufe erfolgt sind dann, haben uns dahin bewegt und für uns war dann der Moment, wo wir so ein bisschen in Panik oder wir ein bisschen schneller gelaufen sind, war halt der Moment, dass das Fluchttor in den Innenraum geöffnet wurde, was halt aus Veranstaltersicht die grundsätzlich letzte Möglichkeit wäre, die man öffnen darf und normalerweise sollte dort auch Sanitätsdienst angesiedelt sein, der auch da war. Hm. Leider hat das Ganze so eine Thermik genommen, dass die Leute, die unten den Sanitätsdienst gefordert haben, nur einmal nach oben geschaut haben, haben diese Blutlache gesehen und dann natürlich auch Panik bekommen. Mhm. Und dann war es halt eine Kommunikationsfrage des Sanitätsdienstes. Also oben war schon die Versorgung am Laufen, als unser Physio dort oben angekommen ist, der ja wirklich im Stechschritt dort hochgerannt ist und sich die Situation angeschaut hat, einmal abgeklärt habe, ob irgendwie Unterstützung nötig war, der dann aber auch relativ schnell abgedreht hat, mir Bescheid gegeben hat, da ist alles entspannt und in dem Moment drehe ich mich rum und sehe halt, wie Ruri den Sanitäter halb Huckepack, halb Händchen haltend Richtung Block bringt und ich glaube, das war halt so eine Mischung aus, die sollen nicht rennen, aber die sollen jetzt auch
nicht schlurfen,
ne? Das war halt so eine Mischung und das hat halt dann die Gesamtsituation, die da so ein bisschen das Drama dann reingebracht hat. Der Ruri hat halt wirklich nur gesehen, das Fluchttor ist offen, das ist für uns das Zeichen. Da ist
ich finde die Reaktion einmal zu viel gerannt als einmal zu wenig, also im Zweifel. Ne? Wenn du selber gerade in seiner Situation nicht wusstest, dass die Situation schon deutlich entspannter ist, finde ich, hat er absolut richtig reagiert. Mhm. Und ich kann dann im ersten Moment, war auch meine Reaktion, weil ich einfach die Hintergründe bei sowas nicht kenne, kennst du ja auch nicht. Du stehst irgendwo und machst dir dein Bild und gehst dann nach Hause und hörst wahrscheinlich nie wieder von der Geschichte, bestenfalls irgendwelches Hörensagen. Ne, deswegen ist es natürlich sehr schön, dass du das jetzt einordnen kannst. Muss dazu sagen, ich hatte im ersten Moment halt auch Wut, so dieses natürlich. Gefühl, ne, dieses Gefühl, so dieses, was schlurft der denn jetzt? Ey, da oben scheinen die Leute umzukippen und der hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Kollege, ich darf nicht rennen. Er hat ja auch immer wieder auf Ruri dann eingeredet, das hat man gesehen, die waren irgendwie auch irgendwie in so einem Zwiegespräch, während er ihn quasi huckepackt dahin geschliffen hat.
Das Zwiegespräch hat Ruri gewonnen.
Ja, das glaube ich, das hat man auch gesehen. Aber jetzt mal dann abseits davon, dass man das nicht rennen darf und dass trotzdem, ich finde, dass dann in der Situation vielleicht dass seine Körpersprache hätte eine andere sein können, ist er danach ja dann sehr hart angegangen worden.
Mhm. Aber ich habe mir sagen lassen, weil er dann auch noch so, das ist natürlich blöd, wenn die aufgebracht sind ohnehin schon und du grinst da so schelmisch im Vorbeigehen. Ich glaube, das war der letzte Triggerpunkt, der nochmal dafür gesorgt hat, dass es richtig laut geworden ist.
War wahrscheinlich so eine Mischung aus Selbstschutz und gar nicht das Wissen, wie man selber in dem Moment gerade wirkt, weil das für ihn ja auch eine super emotionale Situation war, das DRK selber, die Mitarbeiter sind ja Ehrenamtler, die dann da mit vor Ort sind. Also der hat da auch seinen Samstag bei praller Hitze mit einem schweren Rucksack verbracht, um das die ganze Veranstaltung zu ermöglichen. Der Umgang mit dem selber dann im Nachhinein aus dem Block, würde ich jetzt einfach als Szene typisch beschreiben, war natürlich nicht das, wie wir uns darstellen wollen nach außen, war dann aber auch halb so wild. Ich weiß, dass Ruri danach auch nochmal mit einem Vertreter vom DRK gesprochen hat, seine Sicht gesagt hat, der Kollege vom DRK dann auch nochmal die Sicht vom DRK aufgelegt hat und die beiden da auch dann sauber auseinandergegangen sind aus meiner Sicht.
Redet man dann mit dem gastgebenden Verein noch über sowas? Also arbeitet man sowas dann mit Rot-Weiß-Oberhausen nochmal zusammen auf und sagt immer nächstes Mal, aber bitte 2 Kästen Wasser mehr bestellen, vielleicht aber auch 200?
Ja, dann halt, wenn wir dann nochmal dort spielen sollten, dann nochmal ein Thema für die nächste Besprechung, weil das sind natürlich auch die Auswirkungen. Wenn wir dann nochmal irgendwann spielen im Winter, dann ist halt alles entspannt, kommt dann halt viel zusammen, 30 Grad, wirklich das euphorisierte Duisburger Publikum, die teilweise langen Anreisen der Duisburger Fans dann vor Ort, da kam dann viel zusammen. Ich glaube, das ist Oberhausen auch als Veranstalter selber bewusst, die kennen ihr Stadion genau, die wissen eigentlich, wie viele Möglichkeiten die für einen Getränkeausschank haben und als Veranstalter tust du einen Teufel daran, irgendwo eine Einnahmequelle wegzuziehen oder so, das ist denen bewusst. Ja. Würden wir dann wahrscheinlich nochmal im Nachgang bei einem neuen Spiel nochmal in einer Veranstaltungsbesprechung mit denen angehen, aber so an sich macht man das jetzt so nicht.
Und wir wissen alle, der eigentliche Feind, Tims Nemesis in Oberhausen war die Urinrinne.
Kleine Erinnerungs- oder beziehungsweise so kleine Flashbacks an ganz, ganz alte Zeiten, Wedau-Stadion so ein bisschen auch. Die hatten auch solche Pisströge, glaube ich. Und es war halt schon in der ersten Halbzeit so, dass du deine Haupttribüne, ich glaube, das war aber überall gleich, ich kann es halt nur für die Toiletten von der Haupttribüne sprechen, dass das einfach so Pisströge sind, wie man so kennt, so lange metallene Reihen. Das Ding ist, du hast dich da vorgestellt, da kamen da die Niagara-Fälle raus und zwar nicht während du, wenn du geendet hattest, sondern du...
Lief durchgehend.
Es lief durchgehend und zwar aber in unterschiedlicher Intensität. Es machte erstmal, das war schon irritierend, dass du dachtest, ich gehe mal einen Schritt zurück. Aber dann legte das noch eine Schippe drauf, machte und dann, ja, ich meine, ganz ehrlich, für Leute, die untenrum schon länger nicht mehr gewaschen hatten, war es ein Segen. Und ganz klar, man musste danach nicht mehr Hände waschen. Also wie gesagt, das war alles in einem. Und ich sag ganz ehrlich, weißt du, an den Ständen, da kriegen sie es nicht hin, irgendwie Wasser zu liefern. Aber ganz ehrlich, du kommst da raus und die Schuhe sind klitschnass. Da stimmt doch irgendwas nicht in Oberhausen.
Streifendienst 1902, wir packen auch die Pipi-Kaka-Themen an. Ja. So, sollen wir es abschließen?
Ich glaube, das war gewollt von Oberhausen. Also darunter war ja noch eine gefließte Rinne, die das Ganze
abgefangen
hat. Ja, ganz genau,
die das Ganze abgefangen hat.
Also, das war, glaube ich, gewollt. Aus meiner Sicht hat das dann auch nach dem 1-0 kam das erst richtig doll raus. Das war quasi dann der Gegenangriff.
Aha.
Ah, so.
Hätten wir da 5-0 gewonnen, wäre das mit so Hochdruckreiniger.
Da wären wir gar nicht genau. Da wären wir aus dem Stadion rausgeschwommen.
Eine Rinne war ja auch dann irgendwann komplett voll bei uns. Also war wirklich, da ging dann auch keiner mehr hin.
Die vor Kopf, wenn du reingekommen bist.
Ja, genau.
Okay, gut, dass wir drüber geredet haben.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Ja bitte, danke, 3 Spiele, 3 Siege. Können wir nicht immer Regionalliga spielen? Ah, lieber nicht, ist schon peinlich auf die Frage, gegen wen spielt ihr denn am Wochenende zu antworten. SV Eintracht Hohkeppel, was? Ja, hier Kirchdorf Hohkeppel, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, südlich von Schmitzhöhe. Immer noch, Was? 30 Kilometer östlich von Köln? Ah, ja klar. Das ist jetzt unsere Realität. Die Gemeinde Lindler hat insgesamt rund 21.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl Hohkeppels wird noch nicht mal aufgeführt. Was man über Hohkeppel weiß, direkt zwei Hauptwanderstrecken des Sauerländischen Gebirgsvereins führen tatsächlich durch Hohkeppel. Jolaiti. Der Wikipedia-Eintrag zu Hohkeppel ist so dürftig und trostlos, dass ein Großteil dafür draufgeht, welche Busverbindungen nach Hohkeppel führen. Es sind drei. Einer davon ist der Schulbus. Ansonsten halt noch der 402er und der 440er an den Haltestellen am Lindenbaum und Hohkeppelkirche. Mittwochs sogar zweimal. Nur mittwochs. Kein Scherz. Leider. Und wie es sich für ein Dorf im Oberbergischen gehört, hat Hohkeppel natürlich auch ein Blasorchester. Das Foto der Kapelle erinnert eher an einen offenen Sarg einer Familiengruft. Hauptsache den Ziegen geht's gut. Ja, das ist das Niveau hier. Sodomie. Sportlich gesehen habe ich tatsächlich Respekt für den Verein. Wieder so eine Underdog-Erfolgsgeschichte. Aus der Kreisliga aufgestiegen. Und jetzt gewinnt man auch noch gegen Wuppertal 3:1. Und hört euch mal bitte diese Heimspielkulisse an in Düren, denn der Acker in Hohkeppel ist noch nicht mal Regionalliga-tauglich. So klang das bei Sport Total und ich hab's schon lauter gemacht.
Das war das 3:0 und Torschütze war der Spieler, der eingewechselt wurde mit der Nummer 20, Jannis!
Jannis! Leute, wenn die Freitag vor über 10.000 Fans in unserer Arena spielen, wird denen sowas von der Stift gehen. Haltet die Bettpfannen bereit, das wird eine Riesensauerei.
Wir haben es schon gesagt, Folgentitel, also wir haben ja schon länger gequatscht, Robert, dass wir hier was machen auf jeden Fall. Und Folgentitel in dieser Konstellation, wir können da eine Serie draus machen, haben wir uns darauf geeinigt, gemischtes Pack.
Ich finde, angelehnt an den deutschen Philosophen Bushido, von der Skyline zum Bordstein zurück, vom Vorstand zur Kurve zurück, da setze ich mich ganz persönlich für ein.
Oh,
auch gehe ich bei beiden mit.
Ist beides gut, müssen wir vielleicht dann nochmal im Nachgang diskutieren. Ihr werdet es ja schon wissen, während ihr die Folge hört. So, aber jetzt kommt zurück nach Hause, weil wird richtig geil. Ich, in meiner Euphorie sage ich ja, kommt Leute, wieder 18.000. Ich glaube, ganz so viele wären es nicht. Oder vielleicht auch doch, wir lagen ja schon mal so falsch in unserer Prognose.
Freitagabendspiel, 19:30 ist es. Mhm. Also Flutlicht, eben für mich persönlich immer das beste Fußballzeit, dann jetzt auch im Hochsommer. Wetter habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, wird jetzt die nächsten Tage nicht mehr so ganz heiß.
Freitag soll es aber wieder ganz ordentlich
sein. Also bestes Fußballwetter, glaube ich, so 20, 25 Grad. Es soll jetzt auch nochmal regnen, aber die Woche dementsprechend. Wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Ich glaube, morgen am Mittwoch soll es tatsächlich mal dann ein bisschen abkühlen. Mhm. Und ich glaube, es wird bestes Fußballwetter also. Ich glaube, dass Flutlicht also für jeden Romantiker ein Pflichttermin ist.
Ja. Babysitter habe ich auch schon.
Wunderbar, du sagtest auch schon, du kannst dir ordentlich einen in die Rüstung römern am Freitag.
Das habe ich niemals so gesagt.
Und ich gehe davon aus, wir haben uns jetzt schon mehrmals eines Besseren belehren lassen, was die MSV-Fans angeht. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir die 15 auf jeden Fall wieder knacken. Alles andere ist Bonus. Ich meine, wir haben das im ersten Heimspiel natürlich, da hast du nochmal so ein bisschen, das ist Samstag auch noch dazu, da hast du nochmal vielleicht so ein... so ein jetzt erst recht Ding und da kommt auch, ey komm, erstes Heimspiel, dann nimmst du auch nochmal die Cousine und den Schwager und so mit, die vielleicht Gladbach-Fans sind oder so. Also es wird ein bisschen weniger sein, aber ich könnte mir vorstellen, es werden wieder so 15.000, es sind im Moment wieder mehr als unser Nukleus, dieser blau-weiße MSV-Nukleus 8.000, 9.000.
8.000 bis 10.000, als genau. die immer kommen, dann hast du jetzt das Freitagsabendspiel, da hast du natürlich nochmal ein anderes Fan-Klientel da als bei einem Samstagsmittagsspiel.
Ja.
Totale Blaupause an sich, was da jetzt auf uns zukommt. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, die Leute haben Bock. Freitagsabendstermin planst du auch meistens nicht so lange im Voraus. Mhm. Gehst nochmal spontan hin, die Tageskassen sind geöffnet.
Ja.
Hohkeppel soll 1.000 bis 2.000 Fans mitbringen. Ne? Also es wird auch...
Nur Störer.
Ich fand das so gut. In der Hafenpost wurde letztens, lese ich mir immer gerne durch und da stand da drin, da werden ja eigentlich immer die Fanszenen vorgestellt. Ne? Und da stand da drin, da die meisten Fanszenen aus 50 Mann mit zwei Fahnen besteht, haben wir uns dazu entschlossen, lieber unsere Mannschaft vorzustellen. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. An der Stelle Grüße gehen raus.
Ja, doch, wirklich. Kann man mal so sagen. Ist ein bisschen despektierlich, aber es fand's halt auch lustig. Halt auch.
Ich fand, das war so ein bisschen diese gewürzte Übertriebenheit, die irgendwie auch so ein bisschen, also mit so einem, das war mir ein bisschen neckisch. Ja. Also ich fand's schon sehr gut.
Du hast gerade gesagt, keine Berührungspunkte zu Hohkeppel, aber.
Richtig. Also wir haben ja letzte Woche ganz groß und lang den Fluch wegen Moritz Doppelkamp beschworen. Ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, weil der Mann ist einfach gefährlich. Das hat er auch gegen Wuppertal gezeigt. Ich will da jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten, weil auch der liebe Kollege, ein lieber Kollege von Zebra FM uns letztens darauf hingewiesen hat, dass wir auch diesen Fluch nicht unbedingt exklusiv haben. Und wenn du eine Mannschaft hast, die inzwischen in den letzten 20 Jahren zwischen Liga 1 und Liga 4 irgendwie getingelt ist, da hast du natürlich x Spieler, die mal irgendwo in deinem Dunstkreis irgendwo waren.
Angreifer sind und nun mal treffen.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt nicht unbedingt diesen Fluch exklusiv haben, das weiß ich. Ich finde es trotzdem irgendwie schön, weil ich dieser Fußball-Aberglaube, den lebe ich halt für meinen Verein. Und da könnten wir natürlich jetzt sagen, nee, jetzt mit Hohkeppel eigentlich wieder eine absolute Blackbox, eine absolute Mannschaft, wo man jetzt sagt, da kennt man natürlich die meisten nicht. Aber sie haben sich ein bisschen verstärkt diese Saison mit einem gewissen Richard Sukutapasu.
Ja, ich habe den zuletzt, sagt euch was, zuletzt vielleicht bei noch? Diesem, wie heißt nochmal dieser Hallenfußballkram jetzt, haben wir da auch schon mal drüber Ballers League?
Ja, genau, da war der, genau,
da war der auch dabei, ja.
Und sagt euch der Name Michael Gadowski noch etwas?
Ja, klar.
Ne? Den haben
der spielt noch Fußball?
Der ist 33, der spielt noch Fußball. Der ist irgendwie aus der zweiten griechischen Liga da jetzt zurückgewechselt. Mhm. Also ganz wild, Sukutapasu hat letzte Saison auch in der vierten Liga gespielt für Fortuna Köln. Der kennt die Liga also bestens. Will jetzt aber nicht sagen, dass wir da jetzt unbedingt uns groß Sorgen machen müssen. Will nur sagen, also es kommt nicht nur unbekannte Spieler. Es sind anders als bei Türkspor wenigstens zwei dabei, wo man sagt, Moment mal, den habe ich doch zumindest mal gehört. Hm. Ansonsten ist Hohkeppel jetzt Siebter und haben sich für mein Dafürhalten auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich verkauft, dafür, dass sie Aufsteiger sind und wie gesagt mit 4 Punkten. Das finde ich ordentlich, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich wirklich gespannt. Das wird auch nochmal ein anderes Spiel als Türkspor. Mutet irgendwie ähnlich an. Ne? Da kommt irgendwie so kommt eine Mannschaft hoch aus der 5. Liga, von der man irgendwie nicht so wirklich gehört hat. Was auch, ich meine, was klingt mehr Dorf als Hohkeppel.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt genau auch die Gefahr, die ich da vielleicht sehe. Man muss aber auch dazu sagen, Wuppertal hatten wir ja auch kurz angesprochen. Die haben sie letzte Woche geschlagen, 3-1. Wuppertal ist wohl der Hauptsponsor abgesprungen, der da jedes Jahr eine 7-stellige Summe reingepumpt hat und da jetzt wohl das Handtuch geworfen hat, vorerst wohl. Das soll wohl nicht das erste Mal gewesen sein, dass der das gemacht hat. Mhm. Und da sieht es wohl einfach so aus, dass da jetzt momentan, wenn da sich nichts ändert, auch monetär, da wohl die Lichter ausgehen. Ich meine, das ist schon ein Armutszeugnis, sich so jetzt, also so in die Liga zu gehen, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn sich da jetzt nicht grundlegend was ändert, auch die Torflut, ne, da, also gegen Oberhausen haben sie ja auch komplett also keine Schnitte gehabt und dann auch gegen Hohkeppel, ne, da müssen wir ganz klar sagen, Wuppertal ist gar kein Gradmesser, dementsprechend müssen wir uns wegen dieses 3-1 jetzt vielleicht auch nicht so die Sorgen machen. Ja. Und wie gesagt, Oberhausen hat die 5-0 geschlagen, wir haben Oberhausen 2-0 geschlagen. Kann man jetzt sagen...
Ja gut, aber so leicht ist es im Fußball nicht.
So leicht ist es nicht. Ich sage, es wird kein 5-0. Wir tippen ja heute auch nochmal, es klappt ja gut momentan. Es wird auf keinen Fall ein 5-0, also gerne, aber ich glaube es nicht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die zu Null-Serie vielleicht sogar reißt. Es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, es ist vielleicht auch insofern gar nicht schlecht, als dass ich gerne auch mal sehen würde, was passieren würde. Und das heißt
wenn
nicht, wenn wir mal in Rückstand geraten. Mhm. Und vielleicht auch mal 10, 15 Minuten einfach mal nur, um zu sehen, wie die Mannschaft reagiert. Um dann 3-1 zu gewinnen, bitte. Also, keine Ahnung. Ne? So, also, ich bin wirklich gespannt. So viel mehr möchte ich und kann ich jetzt auch gar nicht zu Hohkeppel sagen. Ich glaube, das wäre auch zu viel. Wir schauen uns das weiter an. Ich möchte nur sagen, da kommt auf jeden Fall jetzt nochmal ein anderes Kaliber als Türkspor, auch wenn es ähnlich anmutet.
Ja, lassen wir auf uns zukommen, würde ich sagen. Wir sehen uns Freitagabend im Stadion, Flutlicht an, hammergeil.
Mhm.
18.000?
Mindestens, hat man ja gesagt. Ja. Die Demut leben wir hier.
Ja, genau.
20.000, Mann! Lass uns das Spiel tippen.
Ihr guckt mich alle so an. Gut, ich hatte es ja gerade schon mal kurz angeteasert. Ich bin irgendwie Fan des wieder, ich mach's wieder gegen Oberhausen, ich sag 3-1.
Mhm. Ja, ich habe glaube ich auch immer mit Gegentor getippt bis jetzt. Ich mach das einfach weiter und hoffe, dass das dazu führt, auch da wieder.
Du hast was ganz Wildes gegen Oberhausen.
4-2 habe ich getippt.
Ich mach 2-0, ich bin braune Fan, aber der hält einen Elfmeter.
Okay,
ziemlich sogar spezifisch.
Sogar noch mal ein Handicap reingepackt, okay. Mhm.
4-0. Nee, ich wollte ja ein Gegentor tippen. 4-1.
Okay. Ja, interessant. Also ich hoffe, dass wir wieder, dass alle wieder zahlreich ins Stadion erscheinen. Ich möchte auch nochmal einfach dazu sagen, dass das Stadionerlebnis auch von Seiten der organisierten Fanszene wirklich, dass das auch nochmal was Besonderes ist. Ne? Ja. Wir hatten auch in der letzten Saison durch dieses, ne, dieses unschöne Ende, wo ja aber auch wieder irgendwie alle in Verruf geraten sind. Ne? Wo wir haben ja viele auch Zuhörer, die wahrscheinlich eher kritischer der Fanszene gegenüberstehen, was man teilweise aber auch verstehen kann. Aber ich finde, dass die Stimmung, und ich möchte da auch nochmal ganz klar sagen, dass ich finde auch, dass die organisierte Fanszene mit diesem Turnaround mitträgt und ganz viel tolle organisatorische Dinge da jetzt am Anfang in die Wege geleitet hat. Auch ganz klar, und das möchte ich, dass jeder das auch weiß, dass auch das Positive mal hervorgehoben wird, abseits von dem, was wir jetzt im Frühsommer hatten, mit Brutalität, mit Gewalt, mit wild auf Finger, mit dem Finger auf Leute zeigen und ohne Hintergrundwissen, und auch jetzt zuletzt zu Vorstandswahlen, wo dann ja auch wieder Gerüchte, irgendwie bei uns den Umlauf machten. Ich möchte das ganz klar nun mal einordnen, dass auch das ein wichtiger Teil dessen ist und dass ich mich da sehr darüber gefreut habe, wie der Fanmarsch etc., wie das alles abgelaufen ist, und das darf man auf der anderen Seite dann auch nicht vergessen.
Oh. Ja, da wächst ja auch wirklich in allen Bereichen wieder was zusammen. Also wenn man jetzt nochmal den Rückblick zum Aue-Spiel macht, wo du dann am Ende diese unschönen Szenen hattest, diesen Plattsturm selber mit dem Polizeieinsatz. Ja. Uns war das ja bewusst, dass es irgendwo eine Reaktion gibt. Wir hatten ja davor dann das Spiel in Lübeck, wo dann das erste Mal der Rasen betreten wurde. Und dann bei dem Heimspiel selber, wir waren halt durchgehend vorbereitet darauf, dass was passiert. Dass es dann in dem Moment passiert ist, hat uns dann auch überrascht. Aber mit Ordnungsdienst und Polizei, die standen halt relativ schnell da auf Position. Und das war halt wirklich ein bunt gemischter Haufen an Leuten aus dem MSV-Umfeld. Das war jetzt nicht nur die aktive Fanszene. Da haben sich Leute aus anderen Blöcken bewusst hin auf den Weg gemacht, die dann diese Situation da mitgenutzt haben. Wir sind da ja auch mit der Polizei eng im Austausch. Die Stadionverbote sind jetzt zum Großteil alle erfolgt ausgesprochen worden. Und dann jetzt diesen Turnaround dann zu schaffen mit dem Fanmarsch, wirklich, wo alle mitgemacht haben, wo dann auch Christian Stiefelhagen mitgelaufen ist, wirklich, also wo du wirklich merkst, da wächst was zusammen, da besteht ein Interesse an einem Miteinander, also dieses MSV eint, das wird jetzt wieder, oder das wird nicht wieder, aber es wird halt wieder offensichtlich gelebt, weil die Fans sind da, die müssen halt nur teilweise dann auch einfach noch diesen Schritt mehr gehen, als dass sie das vorher schon gemacht haben, weil der Verein sie jetzt gerade halt so sehr braucht, wie wahrscheinlich noch nie vorher.
Der Verein bietet aber auch, und das ist, können wir nochmal drüber reden, ganz kurz, finde ich, hinten raus, viel mehr Möglichkeiten anzudocken. Ne? Ja. Ich habe das Gefühl, ob ich jetzt als Pressevertreter auf den MSV zugehe, ob ich jetzt als Fan auf den MSV Duisburg zugehe, als Sponsor, ich werde gehört.
Ja, Christian Koke, absolut im positiven Sinne ein MSV-Verrückter, lebt hier in Duisburg, hat hier einen Verein übernommen, der wirklich am Boden war, hat mit ehrlicher Arbeit, wirklich harter Arbeit, durchgehend ansprechbar sein. Man ruft ihn an, er ruft innerhalb von 20 Minuten zurück, oder man kriegt eine Nachricht, wann er zurückruft, der sich dann Zeit nimmt für die verrückteste Ideen, das dann auch einordnen. Christian, wenn du das hier hörst, meine Idee mit dem Schlauch vor der Nordkurve zum Bewässern nach dem 2:0 Sieg gegen Hohkeppel würde ich dann hier auch nochmal offiziell hinterlegen. Nee, aber der macht dann einen Bombenjob. Du hast mit Michael Preetz jemanden, der halt wirklich das Gesicht nach außen ist, Fußball, Vollprofi für Angestellte, immer greifbar ist. Also es macht halt Spaß, mit Michael zu reden, weil du da halt wirklich die absolute Fußballerfahrung merkst. Wer mir mal so ein bisschen zu wenig davon kommt, ist Marvin Schmickler, der den ganzen Bums aus meiner Sicht hinter den Kulissen, nicht nur was die Zahlen angeht, zusammenhält. Mit dem ich schon wirklich jetzt viele Jahre eng zusammengearbeitet habe, ganz junger Kerl, noch ein Schnuff jünger als ich für die Rolle, die er mittlerweile da hat. Und da haben wir wirklich einen super Unterbau auch geschaffen, wenn wir jetzt nochmal zu unserem Vorstandsjahr letztes Jahr zurückgehen, wo wir wirklich sagen, der MSV ist gut aufgestellt in den Bereichen und wo wir halt jetzt einfach froh sind, das den ganzen Verein so übergeben zu können, dass wir da sagen können, zumindest dahinter können wir einen Haken setzen, dass die Saison da selber nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben mit der Zielsetzung, die wir da rausgehauen haben, ist natürlich für uns mega, mega unglücklich gelaufen. Die reine Vorstandsarbeit im letzten Jahr mit der Tätigkeit, die wir dort hatten, da sind wir aber grundsätzlich zufrieden mit. Ne? Wir hatten Da ich will jetzt nicht den Rahmen springen, aber
ja, komm.
Mal so,
wenn du selbst ansprichst, klar.
So grundsätzlich die Geschichte, dass die Vorstandsarbeit bei einem Fußballverein eigentlich so laufen sollte, wenn es gut läuft oder neutral ist.
Unsichtbar.
Dann sollte es dich nicht geben. Du machst deine Arbeit im Hintergrund, du hast deine Termine mit Verwaltungsrat, du entsendest Leute in den Aufsichtsrat, du bist Sparringspartner für die Geschäftsführung selber und das sollte es sein. Und dann, wenn du das wirklich schaust, was da gemeinsam im letzten Jahr nur auf der reinen Vorstandsarbeit passiert ist, dann ist das wirklich was, wo ich im Nachhinein positiv drauf zurückgucke. Die einzige Problematik ist halt die, dass du Vorstand von einem Fußballverein bist, der abgestiegen ist. Na? Und damit ist alles nichtig, was du rechts und links gemacht hast.
Man muss ja sagen, ihr habt ja letztendlich auch mit das Fundament gelegt.
Ja.
Das ist eure Vorstandsarbeit gewesen, das muss man so sagen. Und ich glaube, es gibt übrigens auch, nur um jetzt nochmal hinten raus ein bisschen rumzuschleimen, einige Menschen, die hätten dich gerne weiter als Vorstand gesehen, aber du hattest ja selber, das war ja so eine Abwägung, das war für dich ja keine leichte Geschichte zu sagen, ich gehe jetzt nicht nochmal in irgendein anderes Team.
Ach, das war ja von morgens angefangen mit, ich mache jetzt mein eigenes Team, über mittags, ich mache irgendwo mit, bis abends, hör auf damit, na, teilweise dann wieder umgekehrt im Tagesablauf, aber für mich selber privat, bin jetzt in meinem Vater geworden. Wir haben ein schönes kleines Häuschen, wo genug gemacht werden möchte. Und diese ganze Vorstandssumme, das ist natürlich zeitintensiv. Ja. Wir haben das mal überschlagen, das sind 18 bis 20 Stunden in der Woche, die du neben deinem normalen Job nochmal irgendwo dranhängen musst. Ja. Bei Ingo war es deutlich, deutlich mehr, was er da nochmal reingesteckt hat. Und das fordert natürlich. Also auch vorher im Vornherein musst du so ein Amt mit deiner Familie absprechen, mit deinen Freunden absprechen, weil du bist dann einfach weg.
Ey, und ich glaube, ne, niemand, der selber Familienmensch ist, wird sagen, boah, der Penner, wenn Robert Komotta sagt, komm, Family first. Ne, also gerade mit so einem kleinen Knirps, mit einer kleinen Knirpsine.
Genau.
Richtigerweise.
Die kleine Ida.
Ne, ist es, glaube ich, also ich kann es bestens verstehen, ich bin auch ein relativ junger Vater, wenn man dann sagt, ey, weißt du was, ich muss mich jetzt hier entscheiden und ich habe lieber das Kind im Arm, komm.
Genau, es ist ja nicht weg, ne? Wir sind ja auch weiterhin im Austausch, ich telefoniere trotzdem noch weiter mit Ingo, mit Uwe, wo man dann noch über ein paar Themen spricht. Wir haben morgen haben wir die Übergabe mit dem neuen Vorstand, wo wir uns dann bei Krone treffen, weil das ist ja nicht Politik selber, ne? Die Vorstandswahlen sind jetzt durch. Mich hat's am Ende wirklich massiv gestört, wie da untereinander miteinander umgegangen wurde, wo dann irgendwelche Schattenkämpfe im Portal auf Social Media da wirklich unschön wurden. Und ich finde halt wirklich gut, dass wir jetzt diesen Cut hinbekommen.
Ja.
Und dann sagen, am Ende sind ja alle die sich für dieses Amt beworben haben, MSV-Fan durch und durch. Den Jungs war allen bewusst, in was für eine Schlangengrube die sich da begeben. Wie viel Zeit sie da opfern und da finde ich jetzt halt gut, dieser Schulterschluss, der da passiert, dass man sich gegenseitig so ein bisschen bedingt und da auch austauscht, weil wir sind alle MSV-Fans.
Ja.
Na? Und genau, das ist halt mir nochmal ganz wichtig, das so herauszustellen.
Wie stehst du denn dazu, dass es halt so kritisch gesehen wurde? Du bist ja selber Teil auch der aktiven Fanszene, so gesehen, ne? Und kommst daher, das ist so. Wenn man liest oder hört, oh, da soll jemand von den Ultras in den Vorstand, wie darüber geredet wird, ne? Man kann natürlich verstehen, dass man die Ultras, wie gesagt, ich bin da sehr kritisch sieht, aber man muss ja auch immer den Benefit daraus sehen und sehen, was ist denn der große Vorteil, und ich finde, das wird sehr gerne vergessen. Wie fühlt man sich da selbst? Also, hast du dich manchmal beäugt gefühlt oder manchmal dann auch so dieses vom Vorstand zur Kurve zurück, weißt du, du bist jemand mit der hat eine Kurvenattitüde, so, also bringt das so ein bisschen mit. Ich würde mich noch interessieren, wie fühlt man sich da, wenn man so ein bisschen vielleicht zwischen den Stühlen steht?
Ja, dieses zwischen den Stühlen stehen, das hatte ich ja schon als Fanbeauftragter. Da musst du ja quasi auf der einen Seite bei den Fans die Interessen des Vereins vermitteln und umgekehrt von den Fans die Interessen dann wieder beim Verein. Das grundsätzliche Problem beim Vorstand habe ich jetzt gar nicht so gesehen, dass ich aus der aktiven Fanszene gekommen bin, weil die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, die haben halt wirklich den Benefit gesehen, dass da jemand von der oder aus der Kurve im Vorstand ist. Ich war immer sichtbar in der Kurve, wir haben ja immer unsere Runden gedreht im Stadion, Ingo, Uwe und ich, wo wir dann halt auch nochmal einen Schnack mit den Leuten gehalten haben. Die halbe Kurve hat meine Handynummer, wo was Vor- und Nachteil sein kann, aber als Vorstand dann halt wirklich ein Vorteil sein kann. Ich kenne die Abläufe in der Geschäftsstelle selber, also da war der Vorteil halt viel, viel größer.
Und ich glaube, diese diese Vorurteile, die Befürchtung, wenn da jetzt ein Ultra in den Vorstand kommt, wird hier Anarchie herrschen. Das hat ja auch am Ende immer mit Stigmatisierung zu tun.
Darüber hinaus war es Quatsch, ne? Also darüber hinaus, ne? Aber allein, dass so ein Gerücht dann für Panik oder für so eine Diskussion. Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, dass ich sage, ja, ich verstehe den Otto Normal-Fan und auch der jedes Mal ins Stadion kommt, der genau die gleiche Berechtigung hat, weil ich war auch ja nie quasi in der Organisierten so gesehen, ja. Auch wenn ich da Freunde und Bekannte habe. Aber jeder Fan hat ja quasi das Recht im Stadion seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber ich verstehe teilweise einfach nicht. Warum da immer so eine große Antipathie aufgebaut wird?
Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, wie du dich selbst mit der aktiven Fanszene auseinandersetzt, ne? Und was du vielleicht auch erlebt hast. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass du mal in eine wunderschöne Pyroshow geraten bist. Und zwar unfreiwillig. Und dann hast du natürlich direkt dieses Vorurteil. Sind alles Feuerteufel. Und sich davon wieder frei zu machen, ist vielleicht manchmal schwierig. Ich habe aber den Eindruck, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist, alle Leute, die sich wirklich sehr aktiv mit der Vereinspolitik beschäftigen, auch wenn ich so ein Portal mehr durchgelesen habe, was da so geschrieben worden ist, die haben schon einen differenzierten Blick drauf, ne?
Ja,
und du bist ja auch nicht wie Kai aus der Kiste gekommen, da muss man auch nochmal dazu
sagen. Ja, klar, nein, so ist es ja auch nicht. Also so will ich es gar nicht beschreiben. Ich will auch nicht sagen, dass da jetzt offener Hass. Aber es ging mir einfach nur schon, dass ich diese Diskussion hatte, dass ich sagte, also, dass dann Leute solche Horrorszenarien aufgrund, dass man sagt, da ist jemand, der sich seit Jahren für den Verein und seine Fans einsetzt, so, oh Gott, wenn der jetzt mit was zu sagen hätte, was, ne, keine Ahnung, dann muss jeder, der ins Stadion kommt, eine Pyrofackel in der Hand halten.
Richtig, so. Und das ist genau richtig.
Das ist mein Wahlversprechen.
Genau.
Nee, also die Kritik, die habe ich natürlich auch mitbekommen, ja. Die kam aber wirklich von Seiten, die mich nicht kannten. Und die Leute, die mich kannten, mit denen ich auch jetzt nicht immer ein rosiges Verhältnis habe, bin ich halt wirklich positiv bestärkt geworden, habe das natürlich auch mit meinem engsten Umfeld, Freundeskreis, mit meiner MSV-Bubble mal besprochen, dass das jetzt auch wieder eine neue Rolle dann geworden ist, beziehungsweise dann war. Und da war ich dann soweit sauber mit. Ne? So ein Vorstand besteht ja dann auch nicht nur aus einer Person, sondern da waren ja dann auch noch vier seriöse Sportsfreunde mit dabei. Aber ich war auch vorher dann, ich bin damals noch kurz vor der Wahl vom Präsidenten von Hertha BSC, von Kai Bernstein, den ich vorher aus aktiven Tagen cool. ein bisschen kannte, noch kontaktiert worden, der mich auch so ein bisschen drauf vorbereitet hat.
Ruhe in Frieden.
Genau. Mega Typ, von sich aus sich gemeldet bei einer Vorstandswahl eines Drittligisten, war jetzt auch nicht so selbstverständlich.
Krass, wie weit sich
Wahnsinn,
zwar.
Wahnsinn, ja. Also das fand ich schon ganz cool. Wir kannten uns von vorher so ein bisschen vom Sehen, haben mal so ein bisschen früher geschnackt, aber jetzt oder damals bei der Wahl hat er sich dann explizit gemeldet und auf die ganzen Problematiken mal so hingewiesen, auf die er dann gestoßen ist. Habe ich hier in Duisburg so gar nicht empfangen. Natürlich habe ich das bei Social Media mitbekommen, was rechts und links dann da mal über die Teams geschrieben wurde. Das war ja damals auch noch mit dem anderen Team, wo dann gegenseitig so aufgewogen wurde. Und im Nachhinein war das wirklich mit Abstand das spannendste Jahr meines Lebens, im positiven wie im negativen Sinn, privat wie beruflich, will ich nicht missen. Muss jetzt aber auch ganz klar sagen, ich genieße jetzt auch die Rolle als reiner Veranstaltungsleiter und in Gütersloh als angeschwipperter Fan.
Robert Komossa, auf jeden Fall ein MSV-Tausendsasser, ich glaube, das kann man so sagen. Danke, dass du heute bei uns gewesen bist, danke, dass es endlich mal geklappt hat.
Hat Spaß gemacht, dankeschön.
Ja, ich musste diesen kleinen Part noch hinten ans Sportliche, ans Tipp nochmal anschieben.
Ey, ich finde, es hat sich angeboten.
Ja.
Ich meine, wir
brannte mir ja noch so ein bisschen unter den Nägeln.
Wir quatschen ja hier so, wie uns die Schnäuzleins gewachsen sind. Und du hast du noch einen oder was?
Ich habe noch einen, damit ich in meiner MSV-Bubble nicht gesteinigt werde. 18.08. 12.30 Uhr Amateure, MSV 2 gegen Hamburg 072 an der Westender Straße.
Wunderbar.
Wir als Amateure, wir würden uns sehr, sehr freuen, da eine anständige Kulisse zu haben, wenn dieses Traditionsduell zu Hause stattfinden würde. Und wie gesagt, sind coole Leute vor Ort, alle greifbar, alle nah. Helfer werden immer noch händeringend gesucht dort, sei es im sportlichen Bereich, sei es rechts und links. Tolle Geschichte, sprecht die bekannten Gesichter an, nimmt Kontakt über die Homepage auf der Amateure. Das ist eine mega coole Geschichte aus dem letzten Jahr von uns.
Aufschreiben.
Diesen Sonntag.
Und wir sehen uns zunächst dann natürlich am Freitag im Stadion und erleben hoffentlich die nächste Riesenparty. Liebe Leute, das war's für heute. Danke nochmal, Robert. Danke, Tim, natürlich.
Gerne, gerne.
Und nächste Woche dann wieder hier im inzwischen bestimmt 50 Grad heißen Radio Duisburg.
Es muckelig. Alles an mir.
Leute, wir müssen uns abkühlen. Ciao.
Tschö.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.